Tagebucheintragung im Frühjahr 1967. Der 7. Parteitag wird vorbereitet. Hektische Betriebsamkeit. Ich bin mit den JAZ-Optimisten unterwegs. Vor jeder Veranstaltung werden meine Texte überprüft. Am 18. März in Weimar waren die Verantwortlichen inzwischen solche Angsthasen, dass ich nicht mal mehr Brecht singen durfte. Besonders das Lied von der Moldau war ihnen ein versteckter Dolch im Gewande. Vielleicht fühlten sie sich bedroht von Zeilen wie »Es wechseln die Zeiten, die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zum Halt.« Selbst traurig klingende Liebeslieder sind unerwünscht. Alles, was nicht zumindest einen positiven Anstrich hat, wird gestrichen. Auch die französischen Frechheiten erscheinen auf einmal gewagt. Überhaupt bei Übersetzungen aus anderen Sprachen. Es muss ein Name her. Dichter unbekannt ist eine Provokation. Also habe ich sie Fritz Knesebeck oder Emil Paul angedichtet. Wer der Komponist ist? Wolf hat mir für »Ein Weib« von Heine eine Musik gemacht. Ich sagte, selbst ausgedacht. Wo ich auftrete, schielen sie herum, ob Biermann ein Ding dreht, mit der Gitarre aus der Versenkung auftaucht, als fallende Engel verkleidet in den Kulissen schwebt. Es ist grotesk. Da war der Minister höchstpersönlich in die Vorstellung gekommen. Der neue Kulturboss Klaus Gysi, ein cleverer Bursche. Der anschließende Empfang, ein blutleeres Pflichttreffen. Unser altehrwürdiger Intendant Bodenstein kam nicht mehr mit beim Tempo der Veränderungen auf den Straßen der Kultur. »Natürlich«, sagte Inspektionsreisender Gysi, »wollen wir Musicals mit Publikumserfolgen wie My Fair Lady. Aber es sollte von unseren Menschen handeln, unsere Probleme beleuchten. Wir sind doch auch lustig, oder was? Haben Grund zu lachen. Warum importieren? Das kostet die Wiesen, die an anderer Stelle nötiger gebraucht werden. Drum an die Arbeitsschreiber, Komponisten, lasst euch was einfallen. Guckt euch um an der Basis. Wie leben unsere Menschen? Was beschäftigt sie? Was liegt ihnen am Herzen?« Chefdramaturg Weberfried, ein freundlich liberaler Charakter, gab den Perspektivplan zum Besten. Viel olle Kamellen von Oper und Operetten waren drunter. Dann, ich traute meinen Ohren nicht. Hatte er denn keine Zeitung gelesen? Verkündete er stolz, dass wir einen Liederabend veranstalten mit Protestsongs. »Ja, Kollegen Theatermacher, wogegen wollt ihr denn protestieren, hä? We shall overcome, wenn ich das schon höre. Was hat das mit uns zu tun? Wir sind zwar noch nicht da, wo wir hinwollen, aber auf dem besten Wege. Wir müssen nicht rüber auf die andere Seite, wo der Kapitalismus Blüten treibt, hier anpacken und den verrotteten Boden urbar machen. Von dieser historischen Chance hat die Menschheit geträumt. Warum singen unsere Jugendlichen diese amerikanische Schnulze mit solcher Inbrunst, machen es zu ihrer Nationalhymne? Sie wissen nicht, welches Glück ihnen in Schoß fiel durch die Befreiung der Roten Armee vom Hitlerfaschismus. Wir müssen ihnen mit vorbildlichem Einsatz allerorts den rechten Weg weisen. Natürlich sollen sie singen, laut, leise, in allen Stimmlagen. Aber worüber? Bestimmen besser wir. Wär ja gelacht, wenn wir unseren geschichtlichen Auftrag nicht in den Griff kriegten. Sinngemäß war das der Inhalt. Ich war abgespannt. Zweimal die Eliza gähnte bei dem unfruchtbaren Geseiere. Ausweichen möchte ich solchen Begegnungen nicht, denn ich bin auch mit meinem Schweigen ein Dorn im Blickfang der Systemgetreuen, eine ins Auge stechende Erscheinung. Sowas könnte Schule machen. Die Frau von Biermann, unsere vom Volk geliebte Schauspielerin Eva Maria Hagen, lässt sich nicht unterkriegen. Tagebucheintragung vom 29. März 68. Mit dem Wagen vom Bundesvorstand des DFD, Demokratischer Frauenbund Deutschlands, unterwegs nach Hainichen zur Veranstaltung Perlenmagazin der Nationalen Front. Man hatte das Programm, wo sogenannte Perlen der Produktion öffentlich ausgezeichnet werden, diesmal auf den Volksentscheid zugeschnitten. Es wurde ausgeschlachtet, was auszuschlachten war. Die sinnige Losung »Wir sind in guter Verfassung« hing überm Bühnenportal wie ein zuschlagbereiter Hammer. Ich sang begleitet von einem Pianisten, nur in Zimmerchen irgendwo und wart's nur ab Henry Higgins. Dann kam ein spaßiges Interview, bis der Vorsitzende der Nationalen Front auf die Verfassung zu sprechen kam und meine Meinung wissen wollte. Darauf war ich nicht gefasst, stotterte, bis ich mich sagen hörte, ein Künstler bei uns wäre nicht auf Protektion angewiesen, wenn er was kann. Dagegen in Westdeutschland. Beim Sprechen schlug mir buchstäblich meine Heuchelei auf den Magen. Ich empfand es als Nötigung, eine Art Vergewaltigung auf offener Szene. Wieso? Ich hätte mich wehren können, die Zähne zeigen. Mir wurde übel im Herzen. Der Saal lauschte angespannt. Eine Menge Menschen, die mir stürmisch applaudiert hatten, als ich leichtfüßig und arglos die Bühne betrat, ob und wie ich nun die Kurve kriege. Die helleren Köpfe merkten wohl, dass ich einen Kampf mit mir ausfocht. Andere dachten, was ziert sie sich? Warum sagt sie nicht Ja und Amen und hält ansonsten die Schnauze bei so kniffligen Fragen? Der erste Kreissekretär versuchte mir auf die Sprünge zu helfen. Darf ich es so auffassen, dass Sie glücklich sind, weil zum ersten Mal in einer Verfassung den Künstlern so viel Raum eingeräumt wurde, einer Künstlerpersönlichkeit die Entwicklung im Beruf garantiert ist, dass Sie, Frau Hagen, einverstanden sind mit der Verfassung, dass Sie am 6. Ihr Ja-Wort geben. Das meinen Sie doch. Ja. Meine darauf folgenden Lieder zur Laute kamen gut an. Ich wurde bejubelt. Carla aus Penich war gekommen, danach waren wir bei den Buchdruckern, die ein Schlachtefest feierten. Stimmung, Wellfleisch mit Senf, eine Biertränke, Wodka 100 Grammweise. Der Betriebsleiter versicherte, als er sich für die kostenlosen Lieder bedankte, sie hatten mir ein Fresspaket mit Griebenschmalz, Hackepeter, Blutwurst überreicht, dass der Betrieb mir zur Verfügung stünde, wenn ich was gedruckt haben will. Wie wär's mit einem Gedichtband, frage ich. Ein Freund von mir. Dafür bräuchte er allerdings eine Druckgenehmigung, räumte er ein. Schönfeld sagt heute Morgen, er könne das über sein Büro laufen lassen, da gäb's keine Schwierigkeiten. Ich halte ihn für aufrichtig, doch er würde sich furchtbar in die Nesseln setzen. Ist er nun naiv? Sicher hat er doch einst das 11. Plenum studiert. Seltsam. Zum Schluss wurden Carla und ich zum Übernachten in die Parteihochschule nach Mittweida gebracht. Der gesamte Komplex lag da wie ausgestorben. Sämtliche Genossen befanden sich im Einsatz. Nur die Wache am Tor hielt treu die Wacht. Es ist noch viel zu tun bis zum Volksentscheidungstag. Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit ist zu leisten. Diesmal gilt es nicht nur, den Zettel zusammenzufalten und in die Urne zu schmeißen. Man muss sein Kreuz machen auf das Ja, es durchkreuzen quasi. Dann gilt es erst endgültig. Das ist ungewohnt für unsere Bürger, denen man sonst großzügig von oben herab so lästige Belastungen abzunehmen pflegte. Wir wurden eingewiesen ins verlassene Objekt. Gegenüber von den Betten, man konnte seinem Blick nicht entkommen, schaute mit angehobenen Mundwinkeln und rosig kolorierten Bäckchen Gottvater Ulbricht persönlich auf die sich ausziehenden Mädels herab und bewachte unseren Schlaf. Zurück nach Hainichen, Märzsonne, Augustklima. Schönfeld selbst fährt mich, fragt tastend, ob ich einverstanden wäre, wenn Sie meine Erklärung über die Verfassung sinngemäß in der Zeitung brächten. Ich kämpfe mit mir, will sagen, dass ich nicht in allen Punkten übereinstimme, weiß aber, welche Lawine ins Rollen käme. Mein nationaler Frontkämpfer muss meine Not doch spüren, hilft mir aber nicht, wartet geduldig, schweißgebadet. Es ist so gut wie sicher. Ich durfte nicht mehr singen, auch nicht hinter den Bergen bei den 7 Zwergen. Meine wackelige Position beim Fernsehen kriegt ihren Rest. Was mache ich? Druck sie rum, möcht wenigstens die genaue Formulierung festgelegt haben. Dann verlässt mich die Kraft. Mein Mut sinkt auf den Nullpunkt. Hilflosigkeit überfällt mich. Ich höre mich sagen, Sie werden das schon machen. Scheißegal auch, Kacke bleibt es in jedem Fall. Besser verpacken könnte man sie. In Zuckerwatte, mit rosa Schleifchen drapiert. Als die Presseabteilung des DFF anrief wegen einer Erklärung, war ich verreist, ließ mich verleugnen. Nun haben sie mich doch erwischt. Gestern fragte ich die Frauenbundtante, ob es Kabinen gäbe in den Wahllokalen.
Sicher. Aber unsere Bevölkerung hatte Zeit genug, über Artikel und Paragraphen zu diskutieren. Es sind sogar Zusätze eingefügt worden, Änderungen, die von der Basis vorgeschlagen wurden. Und wie demokratisch es zuginge, warum sollte man da nicht offen vor aller Augen sein Ja ankreuzen?
Ich schwärmte vom Prager Frühlingserwachen, sagte doppelbödig, im Osten geht die Sonne auf. Sie stöhnte hartleibig über diese Krankheit.
Schwere Fehler haben sie gemacht, unsere tschechoslowakischen Freunde, wenn das mal gut geht. Sie öffnen westlichen Reportern Tür und Tor. Agenten dringen ungehindert in sozialistische Lager ein. So können sie leicht eine Konterrevolution herbeiführen. Wir müssen wachsam sein.
Da hat sie recht.